Unterlagen, um vielleicht in Jugendarbeit, Jugendstunden oder Hauskreisen oder in einem eigenen Bibelstudium zu Hause sich diesen Fragen noch einmal zu widmen. Ich kenne Menschen, die solche Kurzbibelschulen oder Abendbibelschulen, die ich auch halte, besucht haben. Die haben mir gesagt, ich habe ein ganzes Jahr lang an diesen Unterlagen weitergearbeitet. Das ist mehr, als wenn Sie eine Bibelschule besuchen würden. Stellen wir uns vor, wenn wir ab und zu, und das gehört eigentlich in unser Christenleben hinein, bis ins hohe Alter, wenn wir ab und zu solche Konferenzen oder aber ein paar Tage Kurzbibelschule in irgendeiner Thematik oder als Gastschüler irgendwo in eine Bibelschule hineinsitzen und ein solches Thema mitnehmen. Und wie viele davon gibt es? 50 reicht nicht aus. Dann sind wir 50 Jahre beschäftigt und haben eine Vertiefung in die Bibel gefunden. Was uns heute fehlt in unseren Gemeinden, sind christliche Persönlichkeiten, die bibelfest sind. Wir haben viele Leute, die in Psychologie, in Soziologie, in irgendeinem Nebenfach ungeheuer beschlagen sind, sofort ein Referat ad hoc halten können. Aber die Bibel. Und so mache ich Mut. Nutzt diese Zeit. Wenn ihr wieder zu Hause seid, dann werden alle guten Vorsätze durch das Programm, was dort läuft, über den Haufen geschmissen werden. Hier haben wir Zeit. Nutzt sie zum Studium. Hat jemand Fragen von gestern? Uwe.
Ja, ich war, hast du gestern gesagt, über das Thema Schöpfung, dass du das Wort Schöpfungsperiode ablehnst und Schöpfungstage sagst. Schöpfungstage, Gott sagt ja in der Bibel auch, 1000 Jahre sind vor ihm wie ein Tag. Das kann also durchaus sein, dass es auch einen solchen Zeitraum beinhaltet.
Okay.
Und als nächstes.
Darf ich die Frage stellen? Du hast ja die andere sowieso. Wollen wir schnell auf die Frage eingehen?
Ja, das stand ja hier sogar drin.
Es gibt Schöpfungstage. Wir haben nicht ein Recht, hinter jeden Ausdruck Tag das Wort 1000 Jahre zu setzen. Ja, nur 2. Mose 20, die 6-Tage-Woche, macht uns klar, dass hier diese Auslegung nicht zutrifft. Jetzt nimmt zum Beispiel den Ausdruck im Neuen Testament, heute ist der Tag des Heils. Wie lange dauert der schon? Schon 1900 Jahre seit Christi Tod und Auferstehung ist der Tag des Heils. Oder nehmen wir ein alttestamentlicher Ausdruck, der Tag der Rache. Das ist nichts anderes als ein Ausdruck für die große Trübsalzeit. Also, wir haben Tag in der Bibel als Periode. Aber 2. Mose 20 beispielsweise, es gibt noch andere Stellen, verbieten uns in den Schöpfungstagen Periode zu sehen, obwohl wir einen solchen Bibelvers zur Verfügung haben. Und das ist ganz wichtig in der Hermeneutik, in der Bibelauslegung, dass wir da, wo die Bibel uns eine Auslegung gibt, nie unsere eigene hineinlegen. Und die Bibel hat uns die Auslegung von 24-Stunden-Tagen gegeben durch 2. Mose 20. Ich vereinfache ja hier, indem ich nur mit einer Stelle arbeite. Und damit ist für uns festgelegt, wie wir jene Tage zu verstehen haben. Ja. Okay, die zweite Frage.
Zweite Frage war, das hebräische Wort von Mensch ist Adam.
Ja. Nur in Einzahl.
Und Christus ist der letzte Adam, also ja. Das heißt praktisch der letzte Mensch, der wiederum für alle Sünde gestorben ist,
wenn ja, der Mensch gestorben. Ja, wenn ich jetzt eine Tafel hier hätte, dann würde ich das schnell zeichnen. Ich will da nicht anfangen mit Tageslichtprojektor. Stellen wir uns zwei Pyramiden mit den Spitzen nach oben vor. Unter die eine Pyramide schreiben wir Adam. Unter die andere Pyramide schreiben wir Christus. Es gibt zwei Adam. Den ersten und den letzten. Es gibt zwei Menschheiten. Entweder in Adam oder in Christus. Und jetzt käme etwa die Lehre des Römerbriefes, die Lehre des Heils dazu. Wir alle sind in Adam. Und was heißt Bekehrung? Bekehrung heißt eine neue Natur bekommen, noch einmal geboren werden. Meine erste Geburt bringt mich unter Adam. Noch einmal geboren werden bringt mich unter Christus. Und damit stehe ich in der neuen Menschheit. Und so ist die Bibel sehr klar, und für uns ist dieser Ausdruck, dass die Bibel Christus als den letzten Adam bezeichnet, ungeheuer hilfreich. Ich weiß, wir könnten ja, wenn Adam eine Menschheit begründet, Christus eine Menschheit begründet, die Frage stellen, und wann kommt und was ist die dritte, die vierte, die fünfte und die wievielte Menschheit? Nein, die Bibel macht ganz klar, Christus ist Gottes Letztes. Das heißt, Erfüllung, kommt nichts mehr danach.
Jesus mit Adam also bezeichnet wird,
Adam aber du hast ja die Bibelstelle gesehen, gell? Es ist biblisch, die Bibel bezeichnet das als den letzten Adam. Okay? Und damit ist seine Menschheit angesprochen. Im Lukas-Evangelium ist ja sein Stammbaum gegeben als ein Adamite, wird er ganz deutlich eingereiht. Da heißt es dann, Vers 38 in Lukas 3, der war ein Sohn Enos, der war ein Sohn Seth, der war ein Sohn Adams. Und dann der Schlusssatz, und der war Gottes, von Gott geschaffen. Also da wird Christus eingereicht in diese Linie.
Hast du gesagt, dass Christus der letzte Mensch aus der Familie Adam war?
Nein. Nein. Der letzte Adam, die letzte Menschheit. Keine andere Wahl. Keine dritte, vierte, fünfte oder weiß ich was.
Ja. Der Unterschied zwischen Adam vor dem Fall und einem Wiedergeborenen.
Ja.
Der Adam vor dem Fall hätte praktisch auch ewig leben können.
Ja, ja. Aber was ist der Unterschied? Gott war mit Adam, Gott war bei Adam und beim Wiedergeborenen. Gott ist in uns. Das heißt, Adam hatte Leben aus Gott, von Gott. Wir haben als Wiedergeborene göttliches Leben. Wir sind Gottes Kind. Adam war Gottes Geschöpf. Wir sind göttlicher Natur teilhaftig geworden, unser neuer Mensch. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir haben als Wiedergeborene viel mehr, als Adam hatte vor dem Fall. Ja. Wir dürfen den Geist, und er blies ihm ein, den lebendigen Odem in seine Nase, nie als Heiligen Geist bezeichnen. Sondern Gott blies ihm göttliches Leben ein. Jetzt lebt Adam, während wir Gott in uns wohnen haben. Vielleicht ein anderes Beispiel, Jesus und seine Jünger. Wir bezeichnen ja die Jünger in den Evangelien gerne als Vorbilder für Gläubige. Das ist nicht falsch. Aber der Herr Jesus macht den Jüngern ganz klar, wenn ich weggehe, werdet ihr nachher mehr haben, als ihr jetzt habt. Was ist nämlich der Unterschied? Dann werde ich in euch sein. Noch eine Frage?
Ich habe noch eine Frage, und zwar auf der Seite 14 stand, die Geschichte weist auf einen gemeinsamen Ursprung der Menschheit hin, und da steht in Klammern Zentralasien.
Ja.
Kann man das so genau?
Ja.
Kann man das
so genau? Ethnologen rund um den ganzen Erdball sind sich darüber in etwa im Klaren, dass der Anfang der Menschheit Kleinasien war, Asien war, Zentralasien.
War da also das Paradies sozusagen?
Das habe ich damit nicht gesagt. Ich bin sehr zurückhaltend in der Lokalisierung. Wir haben im ersten Buch Mose das Stromland und so weiter. Also wir gehen sicher nicht fehl, wenn wir Euphrat-Tigris, jene Gegend, anpeilen. Aber ich würde nicht einen Kringel machen wollen auf der heutigen Landkarte und sagen, lasst uns mal hier buddeln, vielleicht finden wir noch irgendwelche Überreste aus dem Garten Eden.
Hm.
Das sind nur Zeugnisse für uns, die wir einfach so mal anführen.
Hm.
Okay. Unser Thema ist ja die Frage, wer bin ich? Themenreihen, wir könnten die ganze nächste Woche damit noch füllen. Aber heute möchte ich zwei Themen anschneiden. Das erste, mein Maßstab. Haben wir schon gemerkt, dass wir alle mit einem Maßstab arbeiten? Wir tragen ein Gesetz in uns. Wir beurteilen andere nach einem bestimmten Maßstab. Wir beurteilen uns selber nach einem bestimmten Maßstab. Und über diesen Maßstab wollen wir heute Morgen miteinander sprechen. Aber zuerst eine Herleitung, damit wir das Thema des Maßstabes dann auch richtig verstehen. Wir haben von der Schöpfung gesprochen, des Menschen. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Wir haben dort gelesen in 1. Mose 2,7, dass Gott einen Erdenkloß nahm, den Menschen daraus formte und ihm den lebendigen Odem in seine Nase blies. Das heißt, der Mensch besteht aus zwei Bestandteilen. Erde und Odem aus Gott. Und was steht jetzt als letzter Satz in 1. Mose 2,7? Und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Zu einer lebendigen Seele. Ja, ja. Da wird der Versuch unternommen, das irgendwie zu deuten. Noch einmal, Gott nahm Erde, blies ihm ein den Odem, und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Persönlichkeit, zu einer lebendigen Seele, zu einer lebendigen Kreatur. Ich will das mal versuchen, mit einer Zeichnung darzustellen. Ist nicht ganz einfach. Nehmen wir zuerst die rechte Zeichnung hier. Der Leib, Erde. Odem aus Gott, mein Geist. Nicht der Heilige Geist, mein Geist. Und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Das heißt, das Zusammentreffen dieser zwei Bestandteile schuf etwas Drittes. Wir dürfen nicht sagen, einen dritten Bestandteil. Wir haben nur zwei. Aber wir haben jetzt plötzlich drei Funktionen im Menschen. Wir haben Leib, Seele und Geist. In der anderen Zeichnung habe ich versucht klarzumachen, was ist die Seele? Die Seele ist der Zusammenhalt von Leib, und Geist. Das ist die Klammer, die uns als Persönlichkeit, als Wesen, als Kreatur ausmacht. Die Seele des Menschen. Wir haben Tierliebhaber, Tierfreunde in unserer Mitte. Wir können die Frage ganz schnell anschneiden. Haben denn Tiere keine Seele?
Klar. Sie haben eine Seele, aber nicht im Sinne des bewussten Lebens.
Aha, die Bibel spricht auch bei Tieren von Seele. Das ist ein Studium, das könnten wir jetzt ganz schnell in 1. Mose 2 machen, eins machen, wo Gott die Tiere schuf. Die Tiere haben eine Seele. Aber diese Seele und die Menschenseele ist total voneinander verschieden. Wie ist die Menschenseele entstanden? Durch das Zusammentreffen von Erde und Odem aus Gott wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Wenn ich die Kreatur, die Leben hat, miteinander vergleiche, dann kann ich sagen, durch was ist der Mensch vom Tier unterschieden? Was unterscheidet, nach all dem, was wir jetzt gesagt haben, den Menschen von einem Tier?
Jutta. Es ist aber natürlich entstanden, dass der Mensch als die Tier bevorzugen kann, als der Tier, aber nicht.
Ja, gehen wir noch zurück. Du bist schon da, wo wir morgen sind. Gehen wir noch zurück auf das, was ich gesagt habe. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier?
Klar. Versuchen, der Mensch hat seinen Odem von Gott.
Aha. Der Odem aus Gott unterscheidet den Menschen vom Tier. Das Tier hat eine Seele, eine andere Seele, die ist auf andere Weise entstanden. Auf die gehen wir jetzt nicht ein. Wir treiben nicht Zoologie. Wenn wir dort wären, müssen wir darüber sprechen. Wir sind in Anthropologie, wir haben den Anthropos, nur den Menschen vor uns, aber ich will hier nur die Abgrenzung schaffen. Was unterscheidet die Menschenseele von der Tierseele? Die Menschenseele ist entstanden durch das Zusammentreffen von Erde, Leib, Odem aus Gott, Geist, und so ist eine Seele entstanden, die wir etwa in der Psychologie auch Persönlichkeit nennen. Das heißt, die Seele, das bin ich. Und auf diese Seele werden wir gleich noch näher zu sprechen kommen, im zweiten Teil dieses Vormittags. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Engel?
Der Engel ist nur Geist.
Danke. Geist in Griechisch, Pneuma. Und die Engel werden als Pneuma bezeichnet in der Bibel, Geister. Den Engeln fehlt der Leib. Natürlich konnten sie einen Leib annehmen, denken wir an die Engelserscheinungen Alten und Neuen Testamentes. Materialisation, ja. Aber ihrem Wesen nach sind sie ohne Leib. Das heißt, ohne materiellen, irdisch-materiellen Leib. Sie haben Geistleiber. Geistleiber, da haben wir ja schon die Verbindung. Was ist der Unterschied, ganz grob gesprochen, und ihr merkt schon, jetzt könnten wir eine ganze Stunde stehen bleiben, Unterschied zwischen Menschenseele und Tierseele, Unterschied zwischen Engelleib und Menschenleib. Grob gesprochen können wir immer so antworten. Der Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, das Tier hat keinen Geist. Der Engel hat keinen Leib. Der Mensch hat beides. Und so wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Und so könnt ihr sehen, Menschenseele ist unterschieden von Tierseele oder von Engelseele. Weil die Entstehung eine ganz andere ist. Das nur zur Einleitung. In 1. Mose 1, 26 haben wir gelesen, dass der Mensch geschaffen wurde nach dem Ebenbilde Gottes. Ein Bild, das uns gleich sei. Die Übersetzer haben ungeheure Schwierigkeiten mit diesem Text. Ein Bild in unserem Gleichnis. Ebenbild, Gleichnis kann auch übersetzt werden mit Schatten. Und vielleicht ist das eine der hilfreichsten Übersetzungen. Der Mensch ist Schatten Gottes. Schatten Gottes. Der Mensch Ebenbild Gottes. Das heißt, im Menschen, geschaffen im Paradies, im Garten Eden, kann ich Gott sehen. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Eine wiederum Extrastudie wäre jetzt die Frage, ja, wie hat Gott denn sein Bild geoffenbart? Wo kann ich Gottes Bild sehen? Schlagt einmal auf, Kolosser 1, 15. Kolosser 1, 15. Da heißt es von Jesus Christus, welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes? Kennt ihr jene Stelle aus dem Johannesevangelium? Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der hat ihn uns verkündigt. Was wir von Gott wissen, wissen wir nur über den Kanal, wie heißt er? Jesus Christus. Wir wissen, kein Mensch kann Gott begegnen. Er kann nur dem Ebenbild Gottes begegnen, nämlich Jesus Christus. Wie haben wir das zu verstehen? Stellen Sie sich in der Pause vor den Spiegel. Betrachten Sie dort Ihre Nase. Und stellen sich die Frage, kann ich meine Nase sehen? Wer hat den Mut zu antworten? Annette? Das ist aber meine Nase. Jetzt können wir uns im Kreis drehen. Das Bild meiner Nase, das ist doch meine Nase, dies, nein, das ist nur das Ebenbild. Ja, aber das ist doch meine Nase. Was ist das Ebenbild? Habt ihr verstanden? Was ist Jesus Christus? Er steht auf Erden und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Kennt ihr Johannes 14? Wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin das exakte Ebenbild Gottes. Ich bin der, der euch Gott offenbart. Wer mich sieht, sieht den Vater.
Interessant ist ja auch, dass wenn man die Nase im Spiegel sieht, ist es sowieso seitenverkehrt. Ne?
Also das exakte Ebenbild. Und nach dem Ebenbilde Gottes. Der Fall hat alles verwischt. Wo ist das Ebenbild Gottes geblieben? Ja, die Struktur des Ebenbildes Gottes ist erhalten, aber alles andere ist zerstört worden. Jetzt werden wir gläubig. Und jetzt kommt eine neutestamentliche Predigt, die füllt einen ganzen Sonntagmorgen nur mit jenen Gedanken, was geschieht vom ersten Tag an meiner Bekehrung mit meinem Heiligungsleben? Im Blick auf das angesprochene Thema.
Peter. Ja, das zurückführt, was früher war.
Wir werden wieder umgestaltet in sein Bild. Denken wir hier an 2. Korinther 3, 18. Nun spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht und wir werden verklärt in dasselbe Bild von einer Klarheit zu der anderen durch den Geist. Der Heilige Geist gestaltet uns um. Jetzt denkt mal an alle jene Sätze, die der Herr Jesus sagt. Ich habe euch ein Vorbild gegeben, dass ihr nachfolgen sollt meinem Beispiel. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, Philippa. 1. Johannes, wer da sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so wandeln, wie er gewandelt ist. Oder in Römer 8, wir sind berufen, zurückgestaltet zu werden in das Ebenbild seines Sohnes. Und der Johannesbrief sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Das ist die Vollendung. Was ist also Heiligung? Heiligung ist nichts anderes als das, was durch den Fall kaputt gegangen ist, wiederherstellen. Wir sollen heute hier auf Erden wieder Ebenbild, Schatten Gottes spiegeln, Ebenbild Gottes sein. Nun, ein ganz kleines Beispiel aus dem Kinderzimmer, aus dem Pflegelalter. Wer von uns hat nicht mit einem Spiegel den Nachbarn geärgert? Und das Bild, das könnt ihr hunderte Male nachvollziehen, es wird sich immer auf die gleiche Weise vollziehen. Ihr nehmt ein vierjähriges Kind, nehmt den Spiegel und zeigt ihm mal, wie man beim Nachbar ins Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer reinleuchten kann. Okay, das hat er begriffen. Er nimmt den Spiegel auch und es kommt der Augenblick, wo es bei ihm nicht funktioniert, nämlich wann nicht.
Wenn er selber, achso, wenn die Sonne untergeht oder er selber reinschaut.
Wenn er selber, und das ist jedem von uns passiert, dann steht man mit dem Spiegel so da, die Sonne ist da hinten und sucht überall ganz verzweifelt, wo ist denn mein Licht? Und dann muss ich dem Kind einen Satz sagen. Wann hast du nur Spiegellicht? Wenn die Sonne in deinen Spiegel scheint. Ach so. Ich halte ihn zum Fenster raus, ich ziehe ihn ein bisschen zurück, weil der Arm müde wird. Und schon bin ich im Schatten des Hauses und ich kriege kein Licht mehr. Wie werden wir nur umgestaltet? Nur solange wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Nur wenn ich im Licht lebe. Nur dann kann ich eben Bild Gottes spiegeln. Sobald ich, heute Morgen habe ich gesagt, Herr, hier ist mein Leben. Segne mich und lass mich für andere ein Segen sein. Ich stehe voll im Licht. Um 8 Uhr irgendetwas geschehen, ich habe eine halbe Drehung vollzogen, mein Leben ist nicht mehr unter dem Lichte Gottes und ich kann kein Ebenbild Gottes mehr spiegeln. Schluss aus. Nun spiegelt sich in uns allen, das ist ein ganz großartiger Vers dort in 2. Korinther 3, 18, des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Also Ebenbild Gottes. Wir sind es gewesen, wir sollen es wieder werden. An uns soll die Welt, die um uns her ist, das Bild Gottes kennenlernen. Nun, was heißt das, Ebenbild Gottes sein? Sicher bezieht sich das Ebenbild Gottes nicht auf die leibliche Gestalt. Sind wir da vorsichtig, es gibt Lehren, die das sagen, das ist nicht biblisch. Gott ist Geist. Unsere leibliche Gestalt ist nicht Ebenbild Gott. Also suchen wir Ebenbild Gottes nicht im Leib. Er blies ihm ein den lebendigen Odem und was wurde daraus? Eine lebendige Seele. Wo muss ich mein Ebenbild suchen? Im materiellen Teil? Nein, im immateriellen Teil des Menschen. Nicht im materiellen. Gott ist Geist. Also muss das Immaterielle das Ebenbild Gottes sein. Nun könnten wir lange eine Hinführung machen. Ich mache das kurz, indem ich das Ergebnis vorwegnehme. Gott ist deine Persönlichkeit. Und die einfachste Definition für Persönlichkeit ist Denken, Fühlen, Wollen. Denken, Fühlen, Wollen. Ich denke, ich fühle, ich will. Das ist Persönlichkeit. Ein Kind.
Was meinst du mit Fühl? Diesen körperlichen Aspekt,
ja,
oder diesen geistlichen?
Den seelischen.
Den seelischen.
Ja. Nicht den Empfindungsbereich, ja, das ist Schmerzschwelle, mhm, sondern den Gefühlsbereich, der in der Seele liegt, im immateriellen Teil. Okay. Wir alle, meine Kinder, Krankenschwestern bei uns, wir alle haben schon Babys gesehen. Wir alle kennen ein-, zweijährige Kinder. Was geschieht mit deinem Kind im Alter etwa von 3-4 Jahren? Da geschieht etwas Phänomenales.
Bei einem beginnt das Ich zu entdecken, das Ego, das eigene, ich will.
Und so sagt man in dieser Phase, das Kind ist erwacht zur Persönlichkeit. Interessant, ich kann nicht für die Schriftdeutschen sprechen, aber da sind ja so viele, die Schweizerdeutsch mindestens verstehen. Wir wissen, dass im Schweizerdeutschen das Wir mir heißt. Mir, also nicht mein, sondern Mehrzahl mir. Wenn das zweijährige Kind zu mir als Vater sagen will, es will jetzt spielen, dann kommt es nicht zu mir und sagt, ich will spielen. Es sagt entweder, Papa, Ralf will spielen, spricht in der dritten Person, oder bei uns im Schweizerdeutschen sagt das Kind, mir, wand, wollen. Spielen. Mir. Es packt mich mit unter die Decke. Aber es kann nicht sagen, ich, weil es noch nicht zur Persönlichkeit erwacht ist. Darum sagt der Vater zu dem Zweijährigen, du, nein, zum Zweijährigen sagt der Vater, Ralf geht jetzt ins Bett. Natürlich können wir in der Familiensprache mit du anfangen zu arbeiten. Aber passt auf, wenn ich jetzt am Tisch sitze und nicht mit dem Finger auf den betreffenden du zeige, dann wird mich das Kind von 2 Jahren nicht verstehen, dass es ins Bett muss. Es ist noch nicht zur Persönlichkeit erwacht. Und das Großartige ist, irgendwann einmal, und das ist einer der spannendsten Augenblicke für alle Eltern, wenn der Kleine, die Kleine das erste Mal ich sage, das ist ein großer Augenblick im Leben eines Menschleins. Ich. Das kann sein, dass dann noch einmal, wie das oft in den Entwicklungsphasen ist, dass ich nochmals einschläft für 4 Wochen, für 2 Monate, dann kommt es wieder mal nach oben. Aber irgendwann wird der Tag kommen, da wird es nicht mehr einschlafen. Und dieses Ich kriegt dann Füßchen und dann stampft es mal auf den Boden, wenn ich was anderes will, als ich will. Jetzt ist das kleine Ichle da. Darf ich Folgendes sagen für uns in der Reichsgottesarbeit? Von diesem Augenblick an kann sich das Kind bekehren. In diesem Augenblick kann es nämlich Entscheidungen treffen, in Selbst-, in Eigenverantwortung. Das heißt, ab 3, 3,5, 4, 4,5, das ist so verschieden. Es gibt Spätzünder, es gibt Frühzünder, ist nicht wahr, dass der Spätzünder weniger wert ist als der Frühzünder, das wisst ihr auch. Die Entwicklungsphasen sind nicht ganz genau einzugrenzen, aber eines steht fest, in diesem Augenblick kann das Kind sich bekehren. Es kann eine Entscheidung. Und darf ich eines sagen, je früher ein Mensch seine Entscheidung trifft, und dann klar geführt wird, desto schöner ist dein geistliches Leben. Das ist ein kostbares Geschenk. Und ihr könnt nachfinden, forschen, die allermeisten Entscheidungen von Menschen zahlenmäßig fallen vor dem 12. Lebensjahr. Sehr viele davon vor der Schulpflicht. In jener Zeit ist das Kind am leichtesten zum Herrn zu führen. Nachher wird es immer schwieriger. Mit jedem Jahr das drauf. Das nur mal zur Persönlichkeit erwacht. Ich denke, ich fühle, ich will. Worin besteht die Ebenbildlichkeit mit Gott? Ich kann zu Gott du sagen und Gott sagt zu mir du. Kein Tier ist Persönlichkeit. Kein Tier. Tiere reagieren nur nach Reflexen und Dressaten. Wir können Hundefreund, Pferdefreund sein, aber ich spreche doch mit meinem Pferd. Habt ihr noch nie gesehen, wie Springpferde, wie die plötzlich mit den Ohren anfangen zu arbeiten, mit den Augen? Ich war völlig davon überzeugt, bin auf dem Bauernhof groß geworden. Und wenn ich Sorgen hatte, dann hatte ich eine besonders intelligente Kuh im Stall. Das war ein Prachtexemplar, auch für Ausstellungen geeignet. Dann bin ich in den Stall gegangen, habe das Tier so in den Hals genommen und habe ihm in das eine Auge geschaut. Und dann habe ich ihm alles erzählt. Und dann war ich ganz tief überzeugt. Die Kuh hat mich verstanden. Und dann bin ich wieder glücklich aus dem Stall rausgegangen. Denn Tiere reagieren auf Reflexe und Dressage. Ihr könnt das ganz einfach ausprobieren. Ihr braucht nur bei einem Hund, der hochdressiert ist, ein ähnlich klingendes Wort in dem gleichen Ton zu sagen, wie das, was sonst bei ihm den Reflex hervorruft. Und der Hund reagiert unter Umständen. Das müssen schon absolut qualifizierte, hochdressierte Polizeihunde sein, die nur auf den einen laut ansprechen. Sonst, ein ähnlicher Laut kann schon genügen und der Hund schießt los. Er hat keine Entscheidungsfähigkeit. Auch wenn er bockt, dann ist das nicht eine Entscheidungsfähigkeit, sondern das ist ein Dressat. Da kommt seine Erziehung und seine Natur wie so ein Sturm aufeinander. Und für einen Augenblick, und dann kommt die Peitsche oder was immer dann, das Strafmittel, aha, und dann geht's los. Dann ist er dabei, die zusammengerollte Zeitung bei unserem Dackel zu Hause. Die brauche ich. Ich brauche nur ein Blatt zu nehmen und so zu machen, dann weiß der schon. Und dann geht er im Hinterwagen schon runter, den Schwanz lässt er hängen. Und wenn er immer noch bockt, naja, dann weiß er, jetzt kriegt er eins.
Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage. Wenn ein Kind sich entscheidet, eigentlich geht man doch davon aus, dass auch eine Sinnerkenntnis dazu gehört. Kann das Kind, sagen wir mal jetzt so mit 4-5 Jahren, eine Sinnerkenntnis, kann es die wirklich schon haben?
Wir müssen aufpassen, dass wir bei einer Bekehrung eines Menschen nie unsere eigene Erfahrung in den anderen hineinprojizieren. Der Heilige Geist ist da zur Aufdeckung von Sünde. Und es ist interessant, genau wie bei Erwachsenen. Es gibt Erwachsene, die haben am Tag der Bekehrung kaum Sündenerkenntnis. Es gibt Erwachsene, die kommen einfach zur Entscheidung und irgendwann hinterher bekommen sie Licht in ihr Leben hinein und fangen jetzt ihr Leben an zu ordnen. Ich sage immer, schade, dass man das nicht am Tag der Bekehrung macht, aber wir können das nicht zurückdrehen. Und genauso kann es beim Kind auch sein. Aber ein dreijähriges, ein vierjähriges Kind hat sehr klare Sündenerkenntnis. Der Ungehorsam der Mutti gegenüber, die Unwilligkeit, etwas zu tun und so weiter. Die Ungeduld mit den Geschwisterchen, die Streitsucht und so weiter. Ist voll ausgeprägt da, in der kleinen Phase. Und kann sehr, sehr deutlich sein. Klaus.
Ich kann das voll und ganz bestätigen. Ich habe eine kleine dreijährige Schwester und man kann dann ihr Verhalten ganz genau sehen. Wenn sie weiß, hat was falsch gemacht, dann wird ihr Verhalten total anders. Da kann man es schon von außen ablesen.
Ja. Ja. Es ist für uns, die auch in unserer Gemeindearbeit oder für euch, die ihr vor Familiengründung steht und so weiter, es ist ganz wichtig. Wir können Kinder nicht bekehren. Tut's nicht. Ich denke an unsere Älteste. Ich weiß um das Problem von Missionarskindern, Predigerskindern und so weiter. Und so hatten meine Frau und ich eine Heidenangst, unsere Kinder fromm zu machen. Und wir sind vielleicht ein bisschen zu weit ins andere Extrem gegangen, ihnen das sogar fernzuhalten, ihnen die Entscheidung furchtbar schwer zu machen. indem wir sie gar nie zur Entscheidung aufforderten und so weiter, weil wir das nicht wollten. Und ich werde nie vergessen, als unsere Dorle, die war vielleicht zwischen 3,5 und 4, da hat sie sich klar entschieden, den Worten nach. Und wenn wir nun so in der Familienandacht abends zusammen beteten, dann habe ich oder meine Frau, wir haben dann oft so gebetet, und Herr Jesus, wenn die Dorle dir gehört, dann hilf ihr und so weiter. Das heißt, wir haben ihre Entscheidung in unserem Gebet vor Gott in Frage gestellt, offen gelassen. Da betete die Kleine nach ein paar Wochen, so aus heiterem Himmel, so wie sie immer mitgebetet hat auch, sagte sie, Herr Jesus, du weißt ja, dass ich dir gehöre, auch wenn die Eltern mir das nicht glauben. Das hat sie nicht gebetet, um uns etwas zu sagen, nicht vor uns gebetet. Wir waren nur zu ihr, sie hat zum Herrn gebetet, weil sie merkte, dass wir in unseren Gebeten ihre Entscheidung nicht ernst nahmen. Da sagt die vierjährige Krott, Herr Jesus, du weißt ja, dass ich dir gehöre, auch wenn die Eltern mir das nicht glauben. Da war Schluss bei uns. Da war ich eines anderen belehrt. Und deshalb ist das für uns in der Kinderarbeit, in der Sonntagsschule, wer immer dort arbeitet, nehmt das ernst. Die wichtigste Kindergruppe in der Sonntagsschule sind die Vorschulpflichtigen. Das ist die allerwichtigste Gruppe. Die besten Sonntagsschullehrer gehören immer zu den Kleinen. Nie zu den 12-, 13-Jährigen. Das machen viele Sonntagsschulleiter verkehrt. Die suchen die Besten dort und die Anfangskräfte, die können alle bei den Vorschulpflichtigen einsteigen. Nein, die Erfahrensten, die Besten gehören in die vorschulpflichtige Gruppe, um ihnen zu helfen, so früh wie möglich ihre Entscheidung für Christus zu treffen. Brauchst sie nicht aufzurufen. Die kommen von allein. Der Herr Jesus sagt, lasset die Kinder zu mir kommen und wehren ihnen nicht. Die kommen von alleine. Nachher bei den Erwachsenen heißt es, geht dann raus an die Zäune und nötigt sie hereinzukommen. Das ist der Unterschied. Lasset die Kinder zu mir kommen bei den Erwachsenen und nötigt sie hereinzukommen. Wir haben Pause. Wir kommen gleich zum Maßstab, zu unserem Thema. Das stimmt.